Hallo zu einer neuen Folge von unten herab. Heute ist ein neuer Gast, der noch nie da war bei mir, und zwar der Martin Staude. Martin, wer bist denn du überhaupt?
Ja, hallo Florian. Genau, mein Name hast du ja schon schön genannt. Ich bin auch agiler Coach in einem größeren Unternehmen, und meine Lieblingsaufgaben, die ich da so habe, sind auf der einen Seite sicherlich Schulungen zu machen für agile Methoden, ob es Scrum oder Kanban ist, aber auch für Safe. Es gibt Safe-Schulungen, aber ich mache auch sehr gerne Workshops mit den Teams, um Teams aufzusetzen, um mit Teams Agilität oder Agilität zu erklären. Und mein Steckenpferd ist, glaube ich, retrospektive Trainings. Das mache ich auch sehr gerne.
Sehr
also,
cool.
Also du siehst ein weites Spektrum.
Genau. Sehr cool. Und die Folge heute, die heißt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wie kam es zu dieser Folge? Wir haben uns letztens sind uns begegnet, und dann haben wir gesprochen. Und zwar über, ja, wie, jetzt ein kleiner Rant sozusagen, was wir alles beobachtet haben, was Leute denn so tun, was vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Und da hast du mir das Beispiel erzählt von einem Review-Meeting, das irgendwie anders verlief, als du das dir eigentlich vorgestellt hättest, so als erfahrener Scrum- und Safe-Mensch. Was war denn da eigentlich das Problem bei diesem Review-Meeting?
Ich glaube, das passiert bei vielen Review-Meetings, nicht nur bei einem. Das ist meine Beobachtung gerade. Und das Lustige ist eben, dass im Review-Meeting die fertigen Funktionalitäten vorgestellt werden sollen und die Teams das auch eigentlich machen. Und eigentlich ist ein Mehrwert von diesem Review-Meeting oder System-Demo, wie man es auch nennen möchte, unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Namen, dass man ein Feedback erhält von dem Anwender oder dem Kunden, für den man das gemacht hat. Und was ganz oft passiert, ist eben, dass gefragt wird, nachdem man eine Methode oder eine neue Funktionalität vorgestellt hat, habt ihr noch Fragen dazu? Und dann denkst du an, wenn dann, nö, haben die gut vorgestellt und ich habe jetzt keine Fragen, mir fällt auch nichts mehr ein, also nö, ich habe keine Fragen und sag dann auch nichts. Und da dann das ein größeres Auditorium ist, meistens zwischen 30 und 100 Leuten, und sich dann vielleicht auch keiner traut, jetzt eine Frage zu stellen, durch die Frage vielleicht dann auch negativ aufzufallen, bleibt dann eine Stille im Raum. Und dann sagt das Team, okay, wenn ihr keine Fragen habt, dann kommen wir jetzt zum nächsten Feature und stellen die nächste Funktionalität vor, und die funktioniert so und so und stellt uns der sowieso vor. Und geht dann einfach weiter, bis das Review-Meeting fertig ist. Und man erhält natürlich am Ende vom Tag kein Feedback.
Das heißt, eigentlich war ja die Idee, wir stellen das vor, weil wir nicht, also wir gehen davon aus, dass wir eigentlich, dass die Chance sehr groß ist, dass wir nicht das Richtige gebaut haben oder dass wir das Feedback oder die neuen Wünsche der Kunden und der Stakeholder irgendwie mit einbauen müssen, dann in die nächste Version oder so. Deswegen machen wir das Review-Meeting, korrekt?
Zum einen dazu, aber auch auf der anderen Seite natürlich auch ein positives Feedback zu bekommen. Also hey, das ist genau das, was wir wollten. Ja, wie cool, endlich können wir das machen. Und ich finde ja, Agilität hat ja sehr viel mit Innovation zu tun. Und wir wollen natürlich, ich finde das immer so ein Türöffner. Also wenn ich die neue Funktionalität jetzt weiß, die funktioniert, kann ich in meinem Kopf schon so den nächsten Draht spannen, kann sagen, ach cool, das geht jetzt. Das heißt ja, ich kann das und das und das in der Zukunft auch machen. Und auch das ist ein tolles Feedback, wenn man das vom Kunden bekommt oder vom Anwender bekommt, wenn der dann mitdenkt und sagt, ach, das geht jetzt. Das öffnet jetzt endlich ja Türen und Tore. Und ich kann die Entwickler wieder mit einbinden und kann, oder auch die Entwickler sehen natürlich, vielleicht sind sie aus unterschiedlichen Teams und sagen, ach, das Team hat das gemacht, wie geil. Ja, jetzt können wir da auch weiterarbeiten.
Das heißt, wenn wir jetzt von oben drauf gucken und sagen, Review-Meeting stattgefunden, ja oder nein? Ja. Also ja. Voll im agilen Sinne, genau, alle Checkbox gesetzt, ne? Oder ja, hervorragend. Aber der eigentliche Sinn und Zweck des Meetings, der ist nicht eingetreten. So kann man das zusammenfassen, oder?
Genau, wir haben kein Feedback bekommen vom Kunden, weder positiv noch negativ, ja.
Wir wissen also nicht, ob wir weiter in dieselbe Richtung laufen sollen oder ob wir unseren Weg anpassen müssen oder was auch immer. Okay. Und darüber hatten wir uns unterhalten, und dann haben wir ein paar andere Dinge quasi noch gefunden, wo das auch so irgendwie unserer Meinung nach da so gemacht wird. Also, dass man stumpf einfach eine Methode oder ein Meeting oder irgendwas macht, ohne eigentlich zu verstehen, warum, und den eigentlichen Mehrwert, den das bringen sollte, gar nicht hebt. Und da sind wir, ja?
Bevor du jetzt weiter einsteigst, ich würde ganz gerne noch vielleicht, was können wir denn anders machen in so einem Review-Meeting? Also man könnte eine andere Frage stellen, ja. Also für mich ist ein wichtiger Punkt, dass wir das da nicht stehen lassen und sagen, okay, wir gehen jetzt aus dem Meeting raus, wir haben jetzt gezeigt, was wir gemacht haben und leider kein Feedback bekommen. Auf Wiedersehen, beim nächsten Mal wird es wieder genauso laufen. Sondern dass man dann einfach mal die Frage stellt, ist es denn das, was wir gerade gezeigt haben, das, was ihr erwartet habt? Und darüber so eine offene Frage zu stellen und so einen Öffner zu haben, für die Leute darauf zu reagieren. Oder auch zu sagen, wenn das jetzt gut war, dann, ne, dann gebt uns auch gerne mal ein Zeichen, ob das denn das Richtige war, was wir gemacht haben. Und dass sie wirklich dass es hier einen Austausch, eine Kommunikation gibt. Und ich glaube, das ist das Wichtige beim Review-Meeting, dass wir hier in die Kommunikation kommen und wirklich hören, und zwar vom Anwender oder von der Anforderung hören, hey, das ist genau das, was wir brauchen. Und selbst wenn es so das ist, hey, das cool, das habt ihr super gemacht, das war genau das, was uns gefehlt hat, das funktioniert jetzt. Und das ist ja quasi das Lob, was sich jeder, also diese Anerkennung, die sich auch jeder Entwickler irgendwo wünscht oder jeder, der etwas gemacht hat, wünscht, dass eine Anerkennung zurückkommt und dass gesagt wird, nee, das war cool, super, danke dafür, dass ihr das gemacht habt, und das feiern wir viel zu wenig in Deutschland. Ja, das, also, ist mein Gefühl. Vielleicht machen das andere Länder auch, aber ich erlebe es hier in Deutschland halt immer so.
Das heißt sozusagen, wie man das Meeting aufzieht, das ist ganz entscheidend, dass man die Leute auch wirklich ins Reden bringt und dass auf jeden Fall irgendwas als Feedback zurückkommt, sei es nur eine Abfrage, eine Punkteabfrage, oder dass man Leute in Kleingruppen in Gespräche bringt und sagt, bitte schreibt ein Post-it, euer Feedback zum, oder wie auch immer. Also auf jeden Fall nicht so platt, sozusagen, wie du es eben beschrieben hast. Genau. Und dann kamen wir ja zu, ne, wo haben wir das noch alles beobachtet? Und ich würde behaupten, das ist nicht nur bei einzelnen Meetings so, dass wir einzelne Meetings ohne Sinn und Verstand machen, sondern wir wenden teilweise ganze Methoden ohne Sinn und Verstand an. Und ein Beispiel, was ich mal mitgebracht habe, ist zum Beispiel das beliebte Thema OKR, Objectives und Key Results, also so eine Zielsetzungsmethode mit wenigen Objectives, wo wir quasi unsere Ziele formulieren. Wir machen uns alle bewusst, was ist die wichtigsten Dinge, nach denen wir streben. Wir lassen offen, wie wir da hinkommen, aber wir definieren auch ein paar Messgrößen, Key Results, die uns anzeigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind in diese Richtung. Und was man oft sieht in der Realität ist, dass alte Projektmeilensteinpläne oder To-Do-Listen in Objective und Key Results umgewandelt werden. Also alter Wein in neuen Schläuchen. Also als triviales Beispiel. Und du hast gesagt, du hast auch noch andere Beispiele dafür, oder?
Ja, mir fällt das immer wieder auf, dass wir gerne agile Methoden nutzen, um auch sowas Ähnliches zu machen, wie das, was du gesagt hast, nämlich Aktionspunktelisten quasi neu zu verkaufen. Also gerne wird Kanban oder ein Kanban-Board hergenommen und da werden dann alle Aktionspunkte aufgeschrieben, die man vorher vielleicht eine Aktionspunkteliste hat. Und dann wird gesagt, okay, wir machen jetzt Kanban, weil wir haben jetzt ein Kanban-Board aufgezogen und jetzt ziehen wir halt die einzelnen Aktionen durchs Board durch. Und irgendwann, wenn sie fertig sind, dann ist am Ende halt fertig. Und leider wird es aber dann gar nicht gelebt, weil die Aktionen bleiben dann einfach im To-Do liegen und keiner kümmert sich, weil wir auch keine Work-in-Progress-Limits gesetzt haben oder mal irgendjemand anfängt oder irgendjemand fängt vielleicht mal was an, aber das ist dann kein Teamgedanke, weil die anderen das nicht mitmachen. Und dann macht halt der eine wieder was, aber der Rest nichts. Und alle sagen, sitzen da und sagen, ja, super, wir haben alle Aktionspunkte gelöst. Wir machen jetzt agil und Kanban. Und das ist es, glaube ich, eben nicht.
Zu Kanban haben wir auch eine ganze Folge gemacht. Ich glaube, das ist Folge 1, Kanban und warum eigentlich niemand Kanban macht. Da geht mir als alter Kanban-Mensch natürlich auch sozusagen das Herz auf oder beziehungsweise blutet an der Stelle, wenn wir dann gucken, was sich alles Kanban schimpft, genau. Und also ganze Methoden werden quasi angewandt, ohne zu verstehen, warum es diese Methode eigentlich gibt. Und wenn man dann fragt, warum macht ihr es? Naja, dann der Chef wollte es oder der Nachbarbereich macht es doch auch. Oder ja,
Wir
also
müssen jetzt agil werden, warum auch immer.
genau, sozusagen. Und man ist gar nicht verstanden, wofür die Methode eigentlich da ist, welche Vorteile sie bringt, welche Probleme sie löst, etc. Genau. Ein anderer Punkt, den wir beobachtet hatten, waren ja auch, dass wir sagen, Agilität wird oft mit Effizienzsteigerung oder mit reiner Effizienzsteigerung verwechselt. Also nach dem Motto, wir machen jetzt dasselbe mit weniger Leuten oder wir machen jetzt mit den existierenden Leuten alles ein bisschen schneller oder ein bisschen mehr. Aber es geht weniger darum, wirklich, ich sag mal, Dinge herauszufinden, ob sie wirklich funktionieren. Es geht weniger darum, also meine Lieblingsdefinition von Agilität, möglichst schnell herausfinden, wie falsch wir liegen, weil wir in einem Umfeld unterwegs sind, wo wir das nicht genau vorhersagen können. Und
Schnell
das,
lernen, ja, genau.
genau, dieses schnelle Lernen, genauso als Stichwort. Und wir hatten ein Gespräch in letzter Zeit, vor ein paar Tagen, Und da fragte ich jemanden in so einem Portfolio-Management-Bereich, ja, wenn ihr das jetzt fertig habt, dieses große Stück Arbeit, dann am Ende, dann messt ihr doch bestimmt, ob die Business-Hypothese, die am Anfang da formuliert worden ist, ob die eingetreten ist. Also du hast ja eben gesagt, zum Beispiel, neues Feature, das soll jetzt mehr Kunden bringen oder so. Dann messt ihr doch bestimmt, wie viel mehr Kunden oder wie viel mehr Umsatz oder wie viel mehr Engagement-Rate oder was auch immer ist das auslöst, oder? Guckt er mich mit großen Augen an und sagt, nee, also dafür haben wir keine Zeit. Und dann frage ich mich sozusagen, wie wird denn diese Feedback-Loop geschlossen? Also wir bauen jetzt etwas und jetzt lernen wir ja aber gar nicht dadurch, weil wir diese Feedback-Loop ja gar nicht schließen, weil wir messen das ja gar nicht, ob es wirklich was gebracht hat. Ist dir da auch schon mal sowas über die Wege gelaufen?
Leider. Also das, was du erzählst, kenne ich sehr, sehr gut. Man macht einfach gar keine Benefit-Hypothese. Die wird schon gar nicht am Anfang gemacht, dann kann man sie später auch nicht messen. Und was ich aber cool finde, wenn man, das ist konsequent, ja, das stimmt. Das Gute ist aber, wenn man das macht, also wenn ich eine Benefit-Hypothese mache, dann kann ich das auch in die Software mit einbauen. Also ich könnte jetzt quasi schon eine Story einbauen, die am Ende diese Benefit-Hypothese mit integriert und dann messbar macht. Und das wäre natürlich das beste Feedback. Also wenn ich jetzt sage, meine Applikation hat eine höhere Antwortzeit oder sowas, dann kann ich das ja super messen, weil ich dann eine Messung mit einbauen kann. Und wenn ich vorher schon mal messe, wie lange ist jetzt die Antwortzeit und baue dann tatsächlich Automatismus noch ein, dann kriege ich es auch raus, also kann ich auch messen, wie es geht. Und wenn ich dann unterschiedliche Funktionen quasi Verbesserungen durchführe, also durch andere Hardware oder Indizierung der Datenbank oder was auch immer, und dann kann ich wirklich messen, hey, das hat was gebracht oder das hat nichts gebracht, weil ich habe jetzt eine Messmöglichkeit, mit der ich das auch überprüfen kann, was ich da eingeführt habe.
Das heißt, der Vorschlag ist direkt sozusagen als Teil der Umsetzung, sich auch darüber Gedanken zu machen, wie messe ich denn, dass meine Business-Hypothese eingetroffen ist oder nicht.
Ja. Genau. Du machst dir das quasi zur Methode. Das finde ich eigentlich die coole Idee, wenn ich jetzt doch schon mal hier ein Feature oder sowas habe und sage, ja, das ist unsere Benefit-Hypothese. Dann ich sage, da mache ich gleich mal eine Story draus. Die müssen wir schon da einbauen. Dann habe ich schon den ersten Mehrwert, den ich generieren kann.
Mhm. Eine coole Idee. Das ist eigentlich eine tolle Überleitung, weil wir sind sehr negativ gestartet. Wir haben gesagt, ein Rant sozusagen, den wir hier irgendwie ausgelöst oder den wir hatten. Aber wir wollen ja nicht so negativ enden. Wir wollen ja vielleicht auch ein paar Empfehlungen geben, was man anders machen könnte. Und meine erste Empfehlung an der Stelle wäre vielleicht dieses Warum einer Methode, das Warum eines Meetings, das Warum, was auch immer ihr da tut, zu verstehen. Also warum, welcher Zweck hatte OKR oder hat Kanban oder welches Problem sollte das ursprünglich mal lösen oder welche Herausforderung sollte das lösen? Und dann die Frage natürlich, habe ich das auch? Also oder welche Herausforderung habe ich und welche Methode, welches Tool, welches Meeting passt denn zu meiner Herausforderung? Sprich, dass wir zielgerichtet und ganz bewusst entscheiden, welche Methode wir überhaupt anwenden und nicht es einfach nur machen, weil der Nachbarbereich es auch macht oder weil wir jetzt alle agil werden müssen. Das ist so meine, das wäre meine erste Empfehlung.
Ich hab so ein schönes Beispiel da gehört, Florian, ich glaube, das kennst du auch sehr gut. Das ist mein erstes agiles Team schon Jahre her, hat gesagt, ja, das Nachbarteam macht jetzt Kanban. Wir wollen jetzt auch Kanban machen, das ist nämlich viel cooler. Und Scrum ist doof. Und dann habe ich dann gesagt, okay, super, dann lass uns doch mal Kanban angucken, ob das für uns besser passt. Und am Ende haben sie zum Glück herausgefunden, dass es nicht gut passt und sind dann bei Scrum geblieben. Wir hätten auch herausfinden können, dass es gut passt, dann hätten sie auch gerne Kanban machen können. Das ist jetzt keine Kritik an den beiden Methoden. Aber was ich eben sehr lustig finde in dem Zusammenhang ist nicht, dass nicht gefragt wird, machen wir die Methode richtig oder wenden wir die Methode richtig an, sondern es gibt eine andere Methode, die anscheinend cooler ist. Das ist so, als wenn ich das falsche Werkzeug verwende. Also wenn ich jetzt ein Musikinstrument nehme und versuchen jetzt Saxophon zu spielen und stellen fest, ey, das klingt gar nicht, ich kriege gar keinen Ton aus dem Instrument raus, das Instrument ist doof. Anstatt eben festzustellen, ich spiele das Instrument falsch, deswegen kriege ich keinen Ton raus oder kann auch keine Melodie damit spielen. Und ich sehe ein anderes Instrument, da ist Gitarre, das ist ja viel cooler, der muss ich an der Seite zupfen und dann kommt da ein Ton raus. Deswegen spiele ich jetzt Gitarre statt Saxophon. Also das finde ich auch mal so einen schönen Vergleich. Das Tool ist nicht kaputt, sondern ich wende das Tool oder ich kann das Tool leider nicht bedienen, ich kann es nicht richtig spielen.
Genau, und ich würde, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, würde ich dazu ergänzen, das Instrument muss dann auch zur Kapelle passen. Also wenn du jetzt in der Blaskapelle bist und sagst, okay, aber ich spiele jetzt Gitarre, dann sagen die anderen ja, oder, ne, aber bitte woanders. Ja, also sprich, die Methode oder das Werkzeug muss natürlich auch zum Problem passen. Genau.
Genau.
Das heißt, die Appell ist, lass die Gießkanne im Schrank, weil, also wir sagen ja gerne, die Methoden werden mit der Gießkanne hier ausgeschüttet, sozusagen alle Teams kriegen jetzt, was nicht, Schulung in X oder in Y und dann, oder wir machen jetzt alle die Methode X oder Y, sondern eher zielgerichtet zu schauen, was wirklich hilft. Und da hilft es am Anfang dann vielleicht mal langsam zu machen, nicht sofort loszulegen, sondern wirklich mal diese Analyse zu machen, was ist überhaupt meine Herausforderung, welche Methoden, welche Meetings, was auch immer, könnten mir denn helfen dabei? Und dann auch wirklich zu schauen, nicht überstürzt dran zu gehen, sondern nach dieser Analyse dann bewusst zu entscheiden. Und dafür gibt es natürlich Leute wie dich, ja, als erfahrenen agilen Coach, den man fragen kann. Also Martin Staude.
Zum Beispiel. Ja. Immer wieder gerne.
Genau, ne, die einem dabei helfen können, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil, wenn wir uns zurückerinnern, als wir zum ersten Mal mit diesem Thema Agilität in Berührung gekommen sind, wahrscheinlich ging es dir auch so, da steht man wie der Ochs vom Berg und denkt sich, oh Gott, ist das viel, was gibt's denn da alles? Und dann, ne, man ist ja ziemlich verloren am Anfang.
Es wird auch immer mehr.
Und
umso
es wird
mehr man,
immer mehr.
Genau. Umso mehr man weiß, umso mehr weiß man, dass man nichts weiß. Ja, es gibt so viele tolle Methoden und ich stelle immer wieder fest, die Methode alleine reicht auch nicht aus. Ja. Es ist auch noch viel, wie kommuniziere ich die Methode, wie wende ich die Methode an, was probiere ich aus. Ich glaube, da mache ich gerade einen neuen Podcast auf, oder?
Du machst gerade ein neues Thema auf, genau. Weil für dieses Mal ist es nämlich schon wirklich hier vorbei, Martin, aber du kannst ja gerne nochmal wiederkommen. Es war sehr angenehm mit dir. Jetzt gleich kommen unsere zwei Kollegen Lukas und Steffen und mal gucken, was die zwei noch dazu zu kommentieren haben zum Thema, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war schön mit dir. Tschüss, Martin.
Vielen Dank, Florian. Ciao.
Hallo, Lukas.
Hi, grüß dich, Steffen.
Wie geht's dir?
Gut. Ich habe mir das gerade angehört und bin total gespannt, was wir da jetzt draus machen werden.
Ja, das bin ich auch. Ich meine, es waren sehr viele gute, interessante Punkte, die Kollegen da angesprochen haben. Wir hatten ja im Vorfeld so ein kleines bisschen auch schon mal überlegt, in welche Richtung man gehen können. Und so ein, zwei Sachen, muss man einfach sagen, haben die Kollegen schon echt gut besprochen. Aber lass uns doch beim Review mal einsteigen. Siehst du, oder wie viel Mehrwert siehst du in einem Review meistens? Aus deiner Erfahrung raus?
Ich glaube, dass das ganz unterschiedlich ist, aber in allermeisten Fällen, was ich bisher gesehen habe, ist der Mehrwert begrenzt. Hm. Und das hat völlig unterschiedliche Gründe. Das eine ist, dass ich bei den meisten Reviews sehe, dass nicht klar ist, was ist das Ziel der Übung. Florian hat das ja schon gesagt. Das ist meistens vorgegeben irgendwie und dann irgendwann wieder vergessen. Also was ich halt schade finde, ist, dass nicht die Leute zusammenkommen und sich überlegen, was ist das Ziel von dem, was wir da tun, dass sie das auch nicht explizit machen und dann nicht konsequent verfolgen. Mhm. Und wenn das schon fehlt, wird es eh schwierig. Und wenn ich dann sehe, dass sich jemand trifft, der intern Anforderungen stellt mit demjenigen, der intern etwas entwickelt, und weder der Kunde, der es am Ende kauft, noch der Anwender anwesend ist, dann wird es eh schwierig. Ne? Mhm. Also ich stelle mir das dann immer so vor, du baust jetzt was, dann wirfst du es über einen Zaun und der Anwender, der wendet das völlig anders an. Ne? Und die merken das gar nicht über Jahre.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ein Problem, was ich dabei ein bisschen sehe, ist, dass in unseren Organisationsformen oftmals die Leute, die etwas tun, anwenden, umsetzen, entwickeln, sehr weit weg von den eigentlichen Kunden sind, die das am Ende nutzen. Da ist so eine organisatorische Distanz dazwischen, was, glaube ich, oftmals schon dafür sorgt, von wegen, ja, ich kann die ja jetzt nicht jede zweite Woche zu einem Review einladen oder sowas. Ich glaube aber auch damit kann man sehr gut umgehen, indem man sagt, okay, wir machen ein kundenzentriertes Review, wir haben einen größeren Versionshub, wir haben irgendwas Größeres fertig, was man auch zeigen kann, und dann machen wir mal ein Review, wo man den Kunden zu einlädt und den richtigen Kunden zu einlädt, nicht nur die andere Abteilung, die den Auftrag gegeben hat, die wieder von woanders den Auftrag bekommen hat und die dann schon wieder von irgendwo anders den Auftrag bekommen hat. Das sind ja meistens so Perlenketten, die sich durch Unternehmen ziehen. Und ich glaube, dass das echt wichtig ist, da in einem regelmäßigen Abstand einfach, es muss nicht jedes Mal sein, aber in einem regelmäßigen Abstand mit den Leuten zu reden, die deine Produkte am Ende nutzen.
Ja, und ich glaube, reden ist das eine, ausprobieren lassen ist das andere.
Absolut.
Also wenn ich so eine Funktion baue und ich schaue den Menschen zu, wie er diese Funktion benutzt, dann sehe ich vielleicht, dass er sie völlig anders benutzt, als mal gedacht war. Weil ja, dass er kreativ wird und dann anfängt, an Sachen zu klicken, die eigentlich gar keine Funktion haben, zum Beispiel. Ich sehe dann auch Mimik, ich sehe Gestik, ich sehe was völlig anderes als das, was ich gesehen habe, als ich irgendwo eine Anwendungsdefinition gelesen habe. Ne?
Mhm, absolut. Also es sind oft auch so Kleinigkeiten. Die Kollegen hatten ja auch darüber gesprochen, so von wegen, okay, wir haben im Prinzip irgendwas entwickelt, Fragen nach Feedback und die Runde ist still, weil halt einfach es manchmal schwierig ist, in größeren Gruppen Feedback zu geben und so weiter. Ich glaube, wenn man da sich einfach auch regelmäßig mal ein, zwei kleinere Kunden, sag ich mal, raussucht, Menschen raussucht, mit denen man wirklich einen Dialog führen kann, die das Produkt wirklich hands-on nutzen, dem man einfach nur mal zuguckt, das ist schon extrem viel wert. Die vielleicht auch selbst einfach einen Schmerz damit haben. Also wirklich Leute einladen, die sich über das Produkt beschweren oder sonst was, die ein Problem damit haben, weil die sind meistens auch willig, Feedback zu geben und gehen ja auch oft gerne drauf ein, wenn man ihnen anbietet, sie einzuspannen in so einem Prozess.
Ja. Und ich sehe halt oft, dass wir sehr viel Zeit damit verbringen, zu planen, was wir als nächstes tun. Mhm. Wenig Zeit damit verbringen, zu überlegen, wie wir gemeinschaftlich liefern. Und noch weniger Zeit damit verbringen, wie wir die Feedbackschleife schließen.
Ja.
Und das ist ja genau der Punkt. Wenn ich die Feedbackschleife nicht schließe, dann habe ich am Ende das Problem, dass ich keine besseren Entscheidungsgrundlagen habe. Und die brauche ich eigentlich, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Das ist der Kern von Agilität. Dass ich schnell lerne, was ich falsch gemacht habe.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist halt einfach gesagt, finde ich, so dieses Thema Feedback-Loop schließen, weil wir halt oftmals in Organisationen unterwegs sind, wo, wie schon mal gesagt, diese Perlenkette, du hast halt oftmals ein gesamtes Ökosystem. Und auch sowas wie eine Business-Hypothese, ist das überhaupt das, wohin wir wollen? Löst das unser Problem? Bestätigt das unsere Hypothese? Das existiert ja oftmals gar nicht so in einem durchgehenden Prozess. Und ich glaube, dass es da auch einfach wichtig ist, so eine gesamtheitliche Betrachtung an den Tag zu legen. Also wer trifft denn eigentlich die Entscheidung? Ist das ein Projektteam oder ist das irgendein Ausschuss, Gremium, sind das Manager, die da zusammenkommen? Das muss, glaube ich, auch einfach klar sein und man muss an den Stellen auch anfangen und diese Personen dann zum Beispiel auch einbinden, dass die wissen, was passiert. Da kommen wir wieder zum Anfang, Dinge explizit machen. Das ist extrem wichtig. Warum tun wir Rituale? Warum machen wir diesen ganzen agilen Zirkus manchmal? Wir wollen was erreichen damit und nicht einfach nur ein Framework abarbeiten.
Ja. Und wenn ich sehe, wie Anwendung passiert, auch von Methoden, dann merke ich oft, dass die Menschen gar nicht wissen, was ihnen fehlt.
Ja.
Also es ist ihnen unbewusst, was Teil der Methode ist. Also die haben das Wesen davon wirklich nicht verstanden.
Ja.
Da hilft es oft, sich zurückzunehmen, nochmal zu gucken, was sind die Grundlagen von dem, was ich da versuche anzuwenden und sich dafür Zeit zu nehmen. Das bedeutet aber, dass man seine Verhaltensweisen ändern muss. Man muss von diesem schnellen, überhetzten, überladenen hin zu sich zurücknehmen, reflektieren, auch über sich selbst reflektieren und merken, naja, ich bin vielleicht aktuell noch Teil des Problems am meisten und will halt Teil der Lösung werden, zumeist. Ne?
Da hatte ich die Tage mit einem Kollegen auch eine interessante Diskussion zu, einfach wie viel Zeit müssen wir uns am Anfang eines Projektes, einer Tätigkeit, einer Organisation auch nehmen manchmal, um wirklich zu verstehen, was wir lösen wollen. Weil wir sind oftmals so getrieben in unseren Projekten oder Themen, die sind oftmals ja halt schon so weit fortgeschritten, dass wir da einfach total hektisch werden und ja, wir müssen die Arbeit machen, wir müssen jetzt anfangen, weil wir müssen hinten raus fertig werden. Du sparst aber extrem viel Zeit, wenn du dir am Anfang erstmal Gedanken machst, ist das das richtige Problem, was wir hier behandeln? Ist das das richtige Setup? Machen wir Kanban, weil irgendjemand cool findet, dass wir Kanban machen? Oder ist das eine Methodik, die uns einfach hilft, unser Ziel zu erreichen? Und ich glaube, da ist halt wirklich so dieses sich mit den Dingen beschäftigen und auch überprüfen, ob das richtig ist, Dinge ausprobieren. Also selbst in der eigenen Arbeitsmethodik eine Hypothese aufstellen, Kanban hilft uns oder Scrum hilft uns, das Ganze auszuprobieren und zu sagen, okay, war nicht richtig, aber wir wissen mehr. Anstatt einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt safe und rollen das aus und ziehen das durch und dann wird das schon passen.
Ja. Und so ein Review kommt aus meiner Sicht in den meisten Fällen auch immer zu spät. Also wenn ich im Review dem Kunden das erste Mal die Funktion zeige, dann ist das schade. Weil normalerweise sollte ich dem Kunden schon etwas zeigen, was er einschätzen kann, bevor ich die Funktion wirklich entwickle.
Absolut.
Weil ich dann viel besser einschätzen kann, ist das jetzt das Richtige, was ich da gerade entwickle, wo ich viel Zeit rein investiere.
Absolut.
Dann kann man sich viel Ärger sparen.
Ja, und auch genau da gibt es ja im Methodenkoffer genug Dinge, die man tun kann, um das im Vorfeld oder auch während der Entwicklungsprozesse mit dem Kunden zu reflektieren. Und dafür muss man einfach wissen, was man will. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, zuerst zu wissen, was man tun will und dann zu überlegen, wie wir es tun wollen.
Gut. Schöne Sache. Ein schönes Wunschtraumland.
Absolut, ja.
Ich hoffe, dass sich es in diese Richtung entwickelt.
Ich denke, also peu à peu, Schritt für Schritt. Ich glaube, das ist auch, war für mich einfach auch eine Erkenntnis, Dinge brauchen Zeit. Und Regelmäßigkeit hilft da extrem. Dinge immer wieder gebetsmühlenartig zu tun, kann da extrem helfen, sich in die Richtung zu entwickeln.
Mhm. Cool. Vielen Dank, Steffen.
Danke,
Lukas. Das war wieder eine Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dann. Danke euch.
Danke dir.